Also über die Beerdigung, ja, also man ist sich ein bisschen bewusster, dass ständig Leute sterben. Das glaube ich schon. Das hat sich bei mir schon so eingeschlichen, wenn ich manchmal Leute höre über ihre Lebenspläne. So, es fällt mir besonders auf mit Menschen aus der Babyboomer-Generation. Ich will da nicht pauschalisieren, ja.
Ja.
Also, aber ich habe manchmal so das Gefühl, also wenn ich einen 70-jährigen Babyboomer oder einen 65-jährigen Babyboomer höre, was der alles noch machen will in seinem Leben, dann kommen mir schon jedes Mal so diese Geschichten vom Herr So und So und von der Frau So und So in den Sinn, die ich in den letzten Wochen oder Monaten beerdigt
Ah, ja.
habe.
Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen.
So, guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie trotz Pandemie und Schmuddelwetter hierher gefunden haben. Wir hoffen, dass wir nachher auch noch ein bisschen Zeit haben, um uns gemeinsam über dieses große Thema Tod und Sterben zu unterhalten. Christian, ich freue mich, dass du hier bist. Du hast gerade gesagt, das letzte Mal seist du vor etwa 15 Jahren hier gewesen. Du hast ja hier in Zürich studiert und ich nehme an, das war zum Mittagessen im reformierten Hochschulforum, gell?
Genau, das war damals so, dass man hier immer am Freitag Mittagessen bekommen hat.
Genau.
Und jetzt sieht das so aus wie so eine hippe Kantine, echt. Also
Ja.
es hat sich sehr zum Positiven verändert, ja.
Wir haben uns Mühe gegeben. Ja, du bist nach deiner Zürich-Zeit dann endgültig zum praktischen Theologen geworden. Zunächst an der Uni Bern, da haben wir uns kennengelernt, als Assistenten auf demselben Stockwerk. Manchmal mit dem Bedarf nach derselben Kaffeemaschine in den Gremien, die wir abgesessen haben. Jetzt bist du Pfarrer, Mitorganisator von religiösen Feiern, Dialogveranstaltungen. Du bist so ein kreativer Geist in dieser Berner Kirche. Ich glaube, das darf man sagen. Ich habe gestern mit einem Nachbarn Fußballmatch geschaut und ihm erzählt, dass wir heute zusammen einen Podcast aufnehmen. Hat er gesagt, ah, das ist dieser Pfarrer, der auf der Straße Füße wäscht, gell? Also, du hast da einen prägenden Eindruck hinterlassen, auch bei Nicht-Kirchgängerinnen und Gängern. Und du bist nebst dieser ganzen, ja, wie soll ich jetzt sagen, Hippie-Attitüde trotzdem ein ganz, ganz sorgfältiger praktischer Theologe, der viel Wert auf anspruchsvolle Liturgie legt. Und dazu hast du ja auch deine Diss geschrieben, stundenlang Filmmaterial ausgewertet und Mikrobewegungen analysiert. Aber heute sprechen wir eben über das Thema Sterben und Tod. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Eigentlich ist es verrückt. Jetzt kennen wir uns seit 10 Jahren. Wir treffen uns mindestens immer an deiner Geburtstagsparty, die eigentlich so ein interreligiöses, kosmopolitisches Riesenfest ist in Bern. Aber wir haben noch nie, wirklich noch nie über das Thema Tod oder Sterben gesprochen.
Symptomatisch, würde ich sagen, Stefan. Ja,
symptomatisch.
symptomatisch, weil ja irgendwie drängt es sich nicht auf. Wir wissen, glaube ich, auch nicht so, was für Erfahrungen mit dem Tod wir haben, wir beide,
Ja,
oder?
genau. Also das
Obwohl
habe
wir
ich
sehr
nämlich
viel
gedacht,
mehr.
als ich dich vorstellen wollte, dachte ich so, ja, ich kann noch irgendwas, aber nein, gibt nichts. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Seit wann interessierst du dich denn für dieses Thema Sterben oder Tod?
Also ehrlich gesagt hat es bei mir erst so richtig eingehängt im Pfarramt.
Okay.
Also das erst sehr spät, weil ich ziemlich unbeholfen da mit Sterbe- und Todsituationen in Kontakt gekommen bin. Also ich meine, ich bin mit 31 ins Pfarramt, ja. Also das ist
Ja.
spät,
Ja, gut,
ja,
ja.
könnte man sagen. Also und zwar erinnere ich mich sehr gut an meine allererste Beerdigung. Das war ganz typisch für Berner Verhältnisse, so eine typische Urnenbeisetzung ohne Trauerfeier. Ja.
Okay.
Davon gibt es ganz, ganz viele in Bern. Und dann stand ich da auf dem Friedhof und hatte plötzlich so den Gedanken, so, war ich schon mal an einer Beerdigung? Und in dem Moment ist mir einfach, ja, vielleicht, aber das sind nicht 10 Jahre her.
Krass.
Und ich war also sowohl von der praktischen Ausbildung her als auch von all meinen theoretischen so Interessen überhaupt nicht vorbereitet darauf, dass jetzt gleich die Asche von einem Verstorbenen hochbetagter Mann war das. Ja. Und die einzigen Leute, die da waren, war die Witwe oder seine Frau und ein Friedhofsgärtner.
Krass.
Ich war überhaupt nicht vorbereitet darauf, was soll ich jetzt hier tun?
Ja.
Was tut jetzt hier gut? Was ist so meine Aufgabe als Pfarrperson? Also ich war völlig baff. Irgendwie habe ich es dann geschafft. Es ging vorbei. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie da näher ins Thema reinkommen. So. Ich muss ein bisschen mehr darüber erfahren. Und habe dann zufällig ein paar Wochen später eben gehört von diesem Dad Café. Aber darüber reden wir heute.
Ja, also gerne. Leg gleich los. Dad Café, das klingt ja ein bisschen morbid. Oder so nach einem Heavy-Metal-Café oder irgend sowas. Ist es aber nicht, das wissen wir alle. Du hast gesagt, du hast davon gehört. Also es gab es schon? Oder?
Also das Interessante war, ich habe es gesehen, Facebook, bei einem Freund, der in den USA als Pfarrer arbeitet,
ja.
Thomas Dummermuth, ja, kennst du vielleicht auch?
Ja, lieber Gruß an Thomas Dummermuth,
ich sag, der hört bestimmt nachher,
wenn was du wir mitmachst, hört er das, ja.
Habe dann gedacht, das ist ja aber interessant, spannende Idee, eben Tod sowieso für mich so ein ganz komisches, so fremdes Thema, das irgendwie in meiner Biografie bis jetzt gar noch nicht so aktiv war. Und dann bin ich damit im Kopf, bin ich ins nahe Café. Ja, es gibt mehrere, aber es gab so ein Café in meiner Nachbarschaft dort. Das war die Zarbar, die ist super klein, ist kleiner als hier, halb so groß. Ja. Habe da den Cafébesitzer kennengelernt, das ist Olli, und habe dem erzählt, ich habe da gehört von diesem Death Café. Da spricht man über den Tod, so in ganz ungezwungener Atmosphäre und so. Und dann meinte der ist sofort eingestiegen. Es ging irgendwie 3 Minuten, dann war das ganze Café, also die 4, 5 Leute, die da drin waren, wir haben irgendwie unsere Biografien und alle möglichen Todesfälle ausgetauscht.
Aber das ist ja schon ein ziemlich steiler Start, weil du hast jetzt gerade selbst zugegeben, dass du jetzt nicht die mega kompetente Person warst für das Thema. Nee. Und dann gehst du da einfach mal hin und sagst, hey Olli, Thema Tod, Kaffee.
Ja, der hatte dann irgendwie gleich eine Geschichte mit einer Frau, die immer da am selben Platz saß und der war beschriftet. Das war irgendwie Frau Mosers Platz und die ist dann vor kurzem verstorben und hat man ihr das so eine Plakette angemacht. Und dann ging das gleich los, da wurde über diese Frau Moser geredet und über andere Todesfälle.
Also für mich. Ah, und die anderen Leute, die im Café waren, die hatten auch einen Bezug zum Beispiel zu Frau Moser, oder?
Ja, nicht nur zu Frau Moser, dann ging es auch los über, als meine Mutter im Sterben lag und so weiter. Also es ging sofort in medias res. Also eigentlich,
und du hast gerade gespürt, die Leute wollen eigentlich darüber sprechen.
Genau. Ja. So ging das los.
Und das waren ja jetzt einfach die Menschen, die halt gerade zu dem Zeitpunkt, als du da reinkamst, da waren. Aber jetzt ist ja daraus wirklich so Dead Café entstanden, wo sich auch immer wieder Menschen treffen. Und mich nimmt Wunder, wer geht da hin? Also sind das jetzt alles irgendwie hochbetagte Menschen, die am Abschied nehmen sind? Oder sind das junge Menschen, die gerade Eltern verloren haben? Oder wer kommt da hin?
Also wir haben das dann im zweiten Anlauf ein bisschen genauer vorbereitet und da haben wir uns schon auch ein paar strategische Überlegungen gemacht. Also das eine war mal ganz klar, wir wollten das unbedingt in diesem Café machen, weil das ist nicht besonders groß, vielleicht ein bisschen kleiner noch als hier, aber es ist so eine abgeschlossene Atmosphäre, wo man sich vielleicht auch was zu sagen traut. Und das zweite war, es durfte auf gar keinen Fall in einem kirchlichen Gebäude sein.
Ja.
Weil ich hatte natürlich schon auch so, also ich habe dann auch mit Leuten über Sterben oder das Altwerden vor allem gesprochen, weil wir sehr eine überalterte Kirchgemeinde waren, sind, so könnte man sagen, ja, also von den Kirchgängern her. Und dann, es muss unbedingt außerhalb der Kirchenräume sein, in diesem Café. Und ich wollte auch so eine kleine Gruppe haben, die das mit mir zusammen organisiert. Mhm. Ja, weil das ist so ein Prinzip, ja, wenn man mit neuen Leuten was Neues machen will, dann muss man sich die auch irgendwie suchen und nicht irgendwelche Leute, die man schon kennt. Und habe das dann ausgeschrieben, da kamen dann zwei, drei...
Du hast das ausgeschrieben. Wo hast du das ausgeschrieben?
Also auf Facebook, Social Media, habe ich Leute gesucht.
Also so ein Post gemacht, ich suche Leute, die gerne im Café über den Tod sprechen möchten.
Genau. Wollt ihr mit mir über den Tod sprechen? Wollt ihr ein Café mit mir organisieren, bei dem es um den Tod geht?
Okay.
Death Café und dann noch die Website vom Death Café. Das ist ja ein Format, das es auf der ganzen Welt gibt. Ja. Und dann kamen da zuerst 4, dann waren es am Ende dann 3 junge Frauen zwischen 20 und 30. die fanden, das ist jetzt aber eine tolle Idee, wollte ich schon lange mal drüber was veranstalten, wollte ich mich schon lange mal engagieren damit.
Ja.
Und dann ging es los. Ja. Also die haben dann auch, wir haben dann auch so ein Programm, wie man das aufbaut, wie das so aussieht, wie so ein Death Café beginnt.
Ja.
Ob man da einfach drauf losredet oder ob man
es nimm uns da mal mit, wie ja, beginnt ja. denn so ein Death Café?
Wir haben uns relativ schnell geeinigt, dass wir brauchen eine Art Ritual, um das zu eröffnen. Wir wollen wie so diesen, diesen Raum tot, wollten wir auftun, dass wir ihn dann nachher auch wieder zumachen können. Ja? Mhm. Also das war von Anfang an so ein Anliegen dieser Frauen vor allem, dass man nicht einfach drauf los spricht, sondern dass es so ein bisschen so eine qualifizierte Zeit ist.
Ja.
Und dann haben wir so ein Ritual kreiert mit einem gigantischen Silberlöffel. Den hat die eine da mitgebracht, die hatte den irgendwo so nach der Redewendung den Löffel abgeben.
Ah ja, ja logisch. Jetzt.
Das sollte irgendwie so einerseits ein bisschen humorvoll, andererseits auch gerade schon das Thema. So. Und dann haben wir so ein Ritual, wo man mit dem Löffel 12 Mal gegen so ein Klangelement schlägt.
Aha.
So die Uhr schlägt 12, ja. Zeit okay. ist um, sozusagen, oder die Zeit ist voll. Jetzt geht es um den Tod. Ja. Und dann haben wir eine erste Runde, wo moderiert ein Gespräch stattfindet, bei dem eigentlich immer nur eine Person spricht.
Ah, okay.
So ganz nach der Regel, also jeder kann was sagen, niemand muss, aber in dieser Runde spricht nur eine Person mhm. aufs Mal. Und es gibt eine Moderation, das habe ich manchmal gemacht, manchmal auch eine dieser jungen Frauen. Und das ging einfach irgendwo los.
Ja. Ja.
Irgendjemand hat was mitgebracht. Wenn jetzt niemand was mitgebracht hat oder irgendwie ein Erlebnis hatte, dann haben wir irgendwas mitgebracht.
Ja.
Haben wir irgendwie ein Bild oder wir hatten auch schon so Flachwitze über den Tod oder ja. irgend sowas. Einfach, um das Thema mal so zu eröffnen. Und dann ging es los. Und meistens, das war völlig unberechenbar, in welche Richtung diese Diskussionen gingen. Also, manchmal eher philosophisch, manchmal auch so ein bisschen eben humorvoll, so oberflächlich fast. Manchmal aber ist es auch total eingebrochen, so total krasse Aussagen von irgendjemandem, der was sehr Persönliches erzählen wollte.
Ja, ja.
Es war aber, wir haben es auch schon so ausgeschrieben, es ist keine Therapierunde für mhm. Menschen, die gerade in einer Trauerphase sind.
Ja.
Also das war uns auch ganz wichtig. Das ist auch übrigens bei den Regeln von dieser internationalen Death Café Bewegung ist es so, es wird eigentlich nicht therapiert im mhm. Death Café, sondern es wird einfach ein Raum aufgetan, wo man sprechen kann.
Ja.
Aber natürlich hat man immer so als Backup hatten wir so, ja, da ist ein Seelsorger dabei, der kann damit ja. umgehen. Habe ich natürlich ein bisschen geflunkert, weil
du hast ja gar keine Ahnung vom Thema.
Aber ja, also zumindest es kam nie zu einer Situation, wo es völlig eskaliert ist.
Ja.
Aber wir hatten ein paar ziemlich krasse Momente so in dieser offenen Diskussion.
Ja. Ja. Also so jetzt vor allem auch so aus der persönlichen Betroffenheit heraus, gell? Das meinst du mit krassen Momenten, oder?
Ja, vielleicht ein Beispiel. Beim allerersten Death Café haben wir, glaube ich, das ziemlich humorvoll angegangen. Wir haben einen Bestatter eingeladen, der dann mitsprechen sollte. Der war dann ziemlich im Mittelpunkt bei dieser ersten Runde. Und dann ging es so gegen das Ende. Wir wussten, jetzt ist dann vorbei, jetzt machen wir dann wieder das Ritual, jetzt ist dann vorbei. Dann kam plötzlich eine Frau, die hinter dem Tresen gearbeitet hat, die meinte dann so, jetzt will sie auch nochmal was sagen. Sie hat eigentlich nicht gewusst, dass jetzt heute Death Café ist, sie arbeitet einfach hier. Olli hat sie eingeteilt. So. Als ihr Vater gestorben ist, sie 16 war, da hat niemand mehr mit ihr über diesen Tod gesprochen.
Hä?
So. Oder? Und das sind dann so, das hat sich dann als typisch herausgestellt. Okay, gut. Heavy, ja. Mhm. Ja, und wie war das für dich? So. Das war furchtbar. Ich habe mich gefühlt wie in einer Gefängniszelle. So hat sie das gesagt. Ja. Irgendwie wollte ich doch mit dieser Erfahrung auch was machen. Die Leute haben einfach nichts mehr mit mir darüber gesprochen.
Ja.
So. Und dann plötzlich gab es so eine, da gibt es so einen Moment, so. Wie soll man das sagen? So, wo es sonst ans Eingemachte geht. Ja? Das ja. ist so ein typischer, für mich so ein typischer Death Café Moment. Was soll man jetzt da sagen? Also, was soll ich jetzt da sagen als Seelsorger, was sollen die anderen sagen? Das haben wir auch gemerkt, oder? Niemand wusste was.
Mhm. Ja. Und irgendwie ist ja auch was, also habe ich jetzt gerade gedacht, dass du das erzählt hast, dass ich ja auch von der anderen Seite her kenne. Also wenn man jetzt jemanden trifft und man fragt so, wie geht's, und es geht ja immer gut, und dann irgendwann kommt man darauf zu sprechen, dass jetzt gerade die Großmutter gestorben ist, oder ich hatte sogar letztens den Fall, dass von einer Bekannten der Bruder gestorben ist, auch eher noch ein junger Mensch, so, dann merke ich, dass ich immer wieder die Neigung habe, irgendwie ganz viel Empathie in ganz kurzer Zeit ausdrücken zu wollen, damit man dann zum nächsten Thema springen kann, weil dieses Thema ist nicht gemütlich. Geht dir das mittlerweile anders oder kennst du das auch noch? Oder ist das typisch?
Ich würde sagen, es ist typisch. Es ist ja auch so, dass, also, sich da reinzureden ins Thema, hat ja schnell was Morbides oder vielleicht auch so was Feindliches gegenüber dem Leben. So.
Ja.
Und ich finde, diese Bedrohlichkeit, die kann ich, also die spüre ich immer noch, und ich finde die auch ganz sinnvoll. Also dass man da nicht einfach so von morgen bis abend drüber spricht, was jetzt da so für Gefühle und auch so für Absichten, Gedanken dabei sind, wenn man Todesfall erlebt hat oder erlebt hat, dass ein Mensch, der eben noch da war, weg ist. Ja? Also nicht mehr so ansprechbar.
Also du findest es sinnvoll, dass man das nicht ständig thematisiert, gell, hast du jetzt gesagt?
Genau, ja. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich natürlich unterdessen so vielleicht ein paar Anknüpfungspunkte, wo man auch wieder auf sozusagen kontrollierte Art und Weise das wieder ein bisschen sich dem annähern könnte.
Ja.
Ich glaube, das wäre dann so das Minimum an Erfahrung, aber also erwarte immer noch nicht zu viel von mir, weil ich echt, also ich mache Death Café immer noch mit dem Gedanken, dass ich echt keine Ahnung habe. Also,
ja.
Oder immer wieder erstaunt bin darüber, was Leute für Erfahrungen machen mit dem Tod. Ja.
Also es ist eigentlich ein Ort, wo du etwas lernst, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch schon gesagt, das ist eine Weiterbildungsübung für mich.
Ja. Sehr cool.
Also nicht etwas, was ich anbiete, sondern was, wo ich selber ins Angebot gehe.
Ja, wenn ich mich so erinnere an den letzten Todesfall, den ich miterlebt habe, der mich mitgenommen hat, dann weiß ich noch, dass das so ein Gefühl war, dass jetzt nicht mega lange, aber doch auch länger als eine Woche, würde ich sagen, so zurückblieb, dass ich dachte, ihr seid alle, also alle rund um mich herum, ihr seid alle komplett verrückt, weil das hat sich irgendwie alles so weitergedreht, als wäre nichts passiert. Mhm. Als wäre gar nichts, das fehlt oder das irgendwie die ganze Welt ändert. Aber für mich hat sich natürlich ganz viel geändert. Mhm. Und immer wieder denkst du an, es war bei mir jetzt der Fall mit der Großmutter, an deine Großmutter, die jetzt nicht mehr da ist, die du nicht anrufen kannst, du wirst keine SMS kriegen, etc. Mhm. Und denkst du, das ist doch so gravierend, warum geht alles weiter? Und da habe ich wie gespürt, dass ich gleichzeitig aber es auch nicht ertragen hätte, jetzt einfach mit jemandem darüber zu sprechen. Also weißt du ein bisschen, wie ich meine? Also ich wollte gerade nicht die Normalität, ich wollte wie, dass alle anderen auch spüren, dass jetzt etwas ganz Krasses passiert ist.
Ich glaube auch, also diese wortlose Kommunikation über den Tod ist unglaublich wichtig. Ja. Deswegen wird ja auch so betreten geschwiegen, glaube ich. Das ist ja nicht was Schlechtes. Das ist einfach unangenehm, weil wir unglaublich viel lieber reden würden.
Ja, genau.
So den Drang hat irgendwas. Genau. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz okay, also beim Grab so betreten zu schweigen. Ich finde eher das andere, das ist, glaube ich, schon auch eine kulturelle Sache, dass gar nichts stehen bleibt und dass es gar keinen kollektiven Anteil gibt. Das finde ich etwas, also jetzt so vielleicht ein bisschen aus der Vogelperspektive gesellschaftlich etwas, was mich sehr beschäftigt. Also überhaupt keine Möglichkeit oder keine so kollektiven Rituale oder Formen, wie man das irgendwie begeht. Also schon in einer Familie. Also ich habe in den letzten zwei Monaten hatten wir zwei Todesfälle in der Familie. Die zwei ältesten Großmütter. Lange, lange krank schon. Und auch in beiden Fällen eigentlich ein friedlicher Abschied, könnte man sagen. Aber wir haben in beiden Familienteilen kein gemeinsames Ritual gehabt, außer jetzt vielleicht die Trauerfeier. Ja? Ja, ja. Aber sowas irgendwie zusammensitzen und mit den Toten irgendwie noch so ein Essen machen, wo man sich wirklich so stärkt. Also das, was man manchmal bei der Bernbiet sagen, sie kräbt, wie sagt man das hier? Leichenmahl?
Ja,
das
ist
ein komischer Ausdruck, aber komischer Ausdruck, ja. Da hat man das vielleicht am ehesten noch, aber irgendwie gibt es ja auch keine Form, oder? Also die ist dann irgendwie, dann wird gewitzelt, vielleicht erzählt man Anekdoten, vielleicht versucht man sich irgendwie ein bisschen auch oberflächlich aufzuheitern. Aber so was Kollektives, so wo wir jetzt zusammen mal einfach still sind und irgendwie merken so, die Zeit bleibt stehen.
Ja,
ja. Oder die Zeit ist irgendwie durcheinander. So. Mhm. Das kennen wir nicht, oder?
Mir hat das jemand erzählt aus einer kleinen Stadt in der Mitte von Sizilien, die achteckig aufgebaut ist. Und auf diesem Platz in der Mitte steht am oberen Rand die Kirche. Und wenn jetzt jemand stirbt, der zu diesem Dorf gehört, dann wird der Sarg in die Mitte dieses Platzes gefahren und die Leute tragen diesen Sarg um den Platz herum und die anderen stehen auf und applaudieren, weil die sich quasi wie bedanken wollen für dieses Leben. Und da habe ich so gedacht, also natürlich wäre das, ich meine, du kennst das ja, wir wohnen in derselben Stadt, das wäre völlig undenkbar, dass man da sowas macht, weil wir haben ja nicht mal mehr einen zentralen Platz oder einen Ort oder eine Community, die irgendwie alle zusammen sagen würde, ja, den haben wir auch mal gesehen dort oder so. Das gibt's ja nicht mehr. Ist vielleicht dieses Kollektive, das du jetzt angesprochen hast, also von diesem Stillstand, vielleicht auch deswegen so schwer möglich, weil wir gar nicht mehr diese Verbundenheit als Lebende hatten.
Klar, also in einer Stadt auf jeden Fall, beim Quartierleben oder Hausleben habe ich das Gefühl, gäbe es vielleicht doch noch so kleinere Kollektive oder kleinere Gruppen, wo man sowas machen könnte. Wir hatten jetzt einen Todesfall letzte Woche in unserem Haus.
Ja.
Corona, ja, also älterer Mensch, ein älterer Mann. Da hat die eine Nachbarin hat einen kleinen Tisch im Eingang, ich wohne so in einem Mehrfamilienhaus, einen kleinen Tisch im Eingang aufgestellt mit so einer elektrischen Kerze. Darf ja keine echte sein, ja.
Ja,
aber genau. Das sah trotzdem irgendwie, irgendwie hat mich das einerseits erst hat mich gefreut und es hat mich irgendwie auch so ein bisschen, es hat eben ein bisschen diese Stille zugelassen oder dieses Anhalten zugelassen. Also jedes Mal, wenn ich da reingekommen bin oder raus, kurz noch an diesen Monsieur zu denken, der da verstorben ist. Das fand ich irgendwie so ein ganz kleines, jetzt nicht unbedingt gemeinsam durchgeführtes, aber so ein kleines stilles Ritual, was man da hingestellt hat.
Ja.
Eine Möglichkeit, aber das ist natürlich klein.
Oder? Aber so etwas Ähnliches habe ich auch erfahren und ich will jetzt nicht pietätslos sein, aber es war in einem etwas anderen Zusammenhang. Dort, wo ich wohne, ist auch so ein Mehrfamilienhaus und alle zusammen hatten Hasen in einem Hasenstall. Ein Hase, also eine Häsin war das, die hat wirklich besonders lange durchgehalten und hat die letzten anderthalb Jahre alleine in diesem Stall verbracht. Die ist aber auch, glaube ich, 18 Jahre alt geworden oder so. Und als dann diese Häsin gestorben ist, gab es eine richtige Beerdigung im Garten mit Familien und Kindern und die haben Dinge gebastelt und dahin gelegt und so. Und da habe ich auch wieder gedacht, das ist schon krass, oder? Also bei so einem Hasen kriegen wir das irgendwie hin. Aber als jetzt zum Beispiel der Vater von meiner Frau gestorben ist oder was auch immer, es gibt ja immer Todesfälle in diesem Haus, da grüßt man sich einfach und sagt so, ja, alles Gute und wie. Also, weißt du, es ist so alles viel distanzierter.
Sehr, ja. Ja. Also Betroffenheit macht irgendwie, dann sagt man immer, ich bin sprachlos. Ja.
Ja.
Okay, das wäre besser, wenn man es gar nicht sagen würde. Ja. Aber ja, das ist so. Ja. Die Leute sind da irgendwie ein bisschen unbeholfen.
Jetzt hast du gerade gesagt, es wäre besser, wenn man es nicht sagen würde. Jetzt komme ich auf so ein, also ich stelle mir das heikel vor. Bist du jetzt irgendwie professionell auch damit befasst, dass du was sagen musst?
Genau. Ja.
Und jetzt für mich als Privatmensch ist es schon schwierig, nicht irgendwelchen Unsinn zu reden, wenn mir jemand erzählt, dass seine Großmutter gestorben ist. Mhm. Oder also wenn du jetzt sagst, ja, meine zwei Großmütter, aber alt und betagt, dann könnte man sofort, spricht der kleine Affe in meinem Gehirn und sagt, ah, dann war es auch so ein bisschen eine Erlösung, gell, oder? Und so,
genau,
solchen Mist,
genau.
Ja, genau.
Das so, ist, aber, schön gesagt oder schön
ja, oder? Entdeckt. Aber du bist jetzt der Typ, der dann am Grab steht und da jetzt was sagen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, du überlegst dir ja Dinge immer sehr sorgfältig und bewegst dich da ja auf so einem Grat zwischen Trost und Vertröstung. Wie gehst du damit um? Also was ist wirklich Trost und was sind letztendlich dann doch einfach leere Worte, die wir sagen, weil wir nicht gemeinsam schweigen können? Auch gerade in so einer Situation, auch gerade als Pfarrer.
Also ich habe es irgendwie ganz anders mir vorher überlegt, aber wenn ich es jetzt so höre, Trost und Vertröstung, ich denke, ich habe mich noch nie zu sehr um den Trost alleine gekümmert. Das ist für mich irgendwie nicht so, oder das ist für mich nicht so eine Größe, die ich fassen kann. Ich verstehe mich da eher so als so ein Ermöglicher, oder ich versuche den Leuten zu ermöglichen, dass sie ihre ganz spezifischen Erinnerungen und Gefühle in dem Moment irgendwie strukturieren können oder abrufen können. Also ich gehe so ein bisschen davon aus, die haben ja alle ihren eigenen inneren Film, den sie jetzt gerade abspulen.
Ja.
Und der kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist, also bei jetzt größeren Trauergesellschaften, das hatte ich immer wieder, sind die sogar konfliktuös, oder? Da hat die eine Familienhälfte hat dieses Bild, ein positives Bild, die andere Familienhälfte hat irgendwas Schlimmes erlebt und hat ein negatives Bild, ja. Und dann steht da der Pfarrer dazwischen, ja, und das ist eigentlich das Dümmste, was ich dann machen kann, ist irgendwie die eine oder die andere Seite zu bedienen, oder? Ja. Also versuche ich dann halt mehr so, also zuerst einmal, eine große Rolle spielt, dass man irgendwie Szenen oder Begegnungen mit dieser Person so in Erinnerung ruft.
Ja.
Und dort muss ich immer wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht zu sehr so ins
Verklärende
so erklären. Oder was? Ja. Ich kann das auch nicht so gut.
Ja.
Also, da gibt es Kolleginnen, die das viel besser machen als ich.
Du wirst dann wahrscheinlich so ein bisschen fast schon ironisch, gell? Du musst dich da beherrschen, das nicht zu werden.
Weil du mich gut kennst, nein. Ja, ich glaube, das kann schon vorkommen, aber also ironisch schon, aber vielleicht mehr so. So mein Problem ist mehr so, dass ich dann zu wenig irgendwie ausmale. Ich muss irgendwie schauen, dass ich auch versuche nachzuvollziehen, was
für Gefühle Blumen haben. Blumen.
So. Genau. Aber das versuche ich in erster Linie zu tun und ich versuche dann irgendwie auch Raum zu lassen, eben durch Stille, durch die Gebete, die vielleicht jetzt nicht zu sehr nahe bei der Person sind, sondern vielleicht eher ein bisschen traditionell so oder vielleicht eher ein bisschen poetisch und weniger jetzt konkret in die Situation gehen, versuche ich so Räume aufzutun, dass die Leute sich da erinnern können.
Ja.
Und was das Tröstliche daran ist, also ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil wenn das sagen, die Leute sagen mir häufig, also ich habe das Wort Trost, ich verstehe es wirklich nicht richtig, und die Leute haben häufig als Rückmeldung: Das war jetzt eine tröstliche Feier. Also vielleicht auch, ist das nur so, weil man es nicht anders sagen kann. Man kann ja nicht sagen, es war eine schöne Feier, weil die Gefühle dürfen ja nicht nur schön sein.
Stimmt.
Manchmal auch schon, doch schön hatte ich auch schon, aber tröstlich, okay. Aber ich glaube, das Tröstliche war dann irgendwie, dass diese Verbindung zur Person irgendwie spürbar wurde und sich dabei auch schon ein Stück weit verändert hat. Weil die Person ist ja nicht mehr ansprechbar.
Genau. Also
nicht mehr direkt ansprechbar.
Ja.
So.
Ja.
Und indem sie aber für eine Stunde oder vielleicht eine halbe Stunde am Grab, vielleicht nur 15 Minuten, typisch Bern, oder? Nur 15 Minuten irgendwie doch wieder ganz da war in den Gedanken, hat sich der Bezug zur verstorbenen Person schon irgendwie verändert. Mhm. Und irgendwie, das hat auch befreit, weil man gemerkt hat, irgendwie, was ist ja noch da? Ich kann ja noch irgendwie an die Person zurückdenken und sie begleitet mich ja auch noch auf irgendeine Art und Weise, aber nicht mehr so wie früher. So.
Ja, ich habe so eine Vermutung, was für mich tröstlich ist an der Beerdigung. Und zwar, ich muss noch ganz kurz ausholen. Also meine Großmutter wollte immer, dass ich sie beerdige. Und ich habe natürlich immer gesagt, ja, mache ich, aber wusste von Anfang an, dass ich es auf keinen Fall tun werde. Das ist ja ganz schrecklich. Ja.
Ist sie angelogen über ihren
letzten Wunsch? Genau. Okay. Ja, weil das sind so Diskussionen, die man nicht mehr führen muss, oder? Ich war so froh, dass ich das nicht selbst gemacht habe, weil ich da war bei dieser Beerdigungsfeier und dieses Gefühl hatte, dass jetzt jemand einen Rahmen gibt und quasi wie eine Zeit auftut, wo ich einfach alles loslassen kann. Also du bist nicht mehr beschäftigt mit Leitzirkular oder mit irgendwie Leute informieren oder einladen oder irgendwas, sondern du bist jetzt einfach da und hast diese Zeit, in der du nochmal ganz intensiv an diese Person denken kannst. Mhm. Das war für mich tatsächlich tröstlich, weil es mich wie aus diesem ich muss etwas tun herausgerissen hat. So. Also quasi so, du hast ja vorhin gesagt, du möchtest einen Raum schaffen oder einen Platz schaffen. Ich glaube tatsächlich, dass es etwas ganz, ganz Starkes ist, für dieses Außeralltägliche, das passiert ist, wie eine Zeit abzuschneiden, wo das jetzt stattfinden darf und die dann auch wieder zu beenden.
Genau, ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich eine Zusammenfassung, fast schon eine liturgisch-theologische Erklärung. Also ja, also liturgie-technische Erklärung, könnte man sagen. Ja, okay, man unterbricht die Zeit, um daran zu... Ich weiß auch nicht, ja, wahrscheinlich ist das für viele Menschen tatsächlich so, dass sie erst dort richtig loslassen können. Weil, also wenn ich die im Trauergespräch habe und dann die Trauerfeier ist und ich ein Nachgespräch mache, das sind meistens zwei sehr unterschiedliche Menschen, mit denen ich dann, zwei sehr unterschiedliche Zustände, in denen ich die Menschen antreffe. Weil vorher ist da auch noch so eine organisatorische Spannung, wo, glaube ich, so die Hauptfrage ist, wie mache ich es jetzt richtig?
Ja.
Ja. Also da ist so die Hauptfrage ist, wo könnte ich einen Fehler machen? Mhm. Und da muss ich dann manchmal den evangelischen Theologen spielen und sagen, nee, es ist alles gut. Also so, das ist so typisch reformiert. Mhm. Oder man kann nichts falsch machen.
Ja,
Quatsch, genau. Oder? Stimmt ja nicht, aber ist vielleicht auch gut, weil sonst ist die Anspannung einfach viel zu groß.
Ja.
Man macht sich irgendwelche Vorstellungen, was da alles passieren soll. Und dann, wenn man das Nachgespräch hat, dann geht es meistens tiefer. Auch weil man entspannter ist.
Ja.
Und weil es wirklich eher darum geht, jetzt wie baue ich jetzt meinen Alltag oder mein Leben weiter ohne die verstorbene Person.
Ja. Ja.
Und das kann natürlich sehr lange, können auch mehrere solche Gespräche stattfinden. Und es gibt da große Unterschiede, klar. Aber ich würde sagen, so diese Anspannung, dass man die los wird in der Trauerfeier, das hat schon was.
Ja. Ja. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal die Seite switchen, wir kennen uns ja gut und du weißt das, aber ich habe ja immer gewisse Vorbehalte gegen irgendwelche Bibelverse, mit denen man irgendwas schmückt oder die man einwirft, wenn man sonst nichts zu sagen weiß oder so. Bei Beerdigungen finde ich die schon super. Also, und zwar gerade, weil die irgendwie manchmal so kontrafaktisch sind oder so sperrig oder so gar nicht passen oder so. Ich habe das mal gemerkt bei einer Beerdigung, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, wie ich das ganze Ding anfangen soll. Also weißt du kennst es ja bestimmt als Profi. Aber stell dir mal vor, du machst das erst zum zweiten Mal. Und jetzt sitzt du also so zu Hause und überlegst dir am Schreibtisch, mit welchem Satz fange ich eigentlich an? Soll ich sagen, herzlich willkommen zur Beerdigung von? Das ist irgendwie mega strange, oder? Und man denkt dann so, was wäre jetzt der gute Satz, um das zu eröffnen? Hey, am Schluss bin ich wirklich bei so einem Bibelzitat gelandet.
Ja, klar. Ja.
Und habe einfach damit angefangen. Machst du das auch?
Ja, ich mache das häufig auch. Ja, ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder irgend sowas.
Ja,
so
ja.
Ein paulinischer Gruß. Ja.
Ja.
Ich glaube, das mache ich immer. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, weshalb. Weil das so unglaublich unpersönlich ist. Ja,
ja, also genau.
Unglaublich
ganz genau.
Und es ist wie klar, also es ist so wie das Aufmerksamkeitssignal im Bahnhof, oder? Ding, 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 oder irgend so. Es geht jetzt los und jetzt spricht da einer, der spricht halt jetzt da, der macht jetzt da die Leitung. Jetzt geht diese Zeit los, wo wir halt so ein bisschen formeller auch versuchen, uns von dieser Person zu verabschieden.
Ja.
Also sonst wäre es ja irgendwie sehr verehrte Damen und Herren, ja? Weil so fängt man höflicherweise solche Sachen an. Und dann ist es halt jetzt einfach die Liebe Gottes oder die Gemeinschaft der Heiligen Geistkraft oder was auch immer. Also so eine trinitarische Eröffnung. Und häufig nehme ich dann so weisheitliche, unglaublich sperrige Texte, wie zum Beispiel den Prediger oder so.
Ja,
oder?
Ja, natürlich.
Alles hat seine Zeit. Na gut, da kannst du ja, es ist eine Litanei, oder?
Ja.
Also wenn du das nur schon vorträgst, das geht ja, ich weiß auch nicht, 3 Minuten, bis du das durch hast, oder?
Ja.
Und trotzdem hat es so eine unglaublich beruhigende Wirkung und ich stehe da breitbeinig und denke mir, da das habe ich nicht geschrieben. Mhm. Ist mir jetzt auch egal, ob du das verstehst.
Ja.
Ich will jetzt einfach mal Raum schaffen und ja, genau. damit wir hier ein bisschen über diese Welt hinaus oder ja. über dieses Leben hinaus was erleben können. So. Ja. Ja, stimmt, das mache ich auch so. Ja,
jetzt, cool.
Ja. Ja. So, ist mir sogar eingefallen, ich hatte in der Pandemiezeit zwei sehr schwierige, also für mich sehr schwierige Todesfälle von jungen Menschen, jungen Männern. Suizid und ein Quasi-Suizid, also Drogenüberdosis-Geschichte. Mhm. Ganz schwierig. Also in der Begleitung fand ich es unglaublich. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin schon mit älteren Menschen überfordert. Ich war ziemlich überfordert, so vom Gefühl her. Und das ganze Umfeld von beiden Todesfällen war extrem unkirchlich.
Ja.
Also überhaupt keine Ansprüche, was Christentum anbelangt. Ja. Sondern die wollten einfach, war es, glaube ich, eine finanzielle Frage, die wollten einfach jemanden, der das organisiert. Aha. Und wo man nichts bezahlen muss, weil der ist bezahlt, oder? Von der Kirchensteuer. Und beim anderen Fall war es, glaube ich, irgendwie so, weil sie sich nicht einigen konnten, haben sie halt den Pfarrer genommen.
Okay.
Und dann stehst du da und du weißt, da will niemand irgendwas hören vom lieben Gott und von der Bibel schon gar nicht. Also ja. So, oder? Und ich habe es dort auch gemacht. Ich habe es dort genau gemacht.
Hast du dort auch so einen sperrigen Vers genommen?
Ja, unglaublich. Ja, ich habe der Herr ist mein Hirte am Grab, habe ich gebetet.
Hast du gesagt?
Nein, das war unglaublich, oder? Ja. Einfach, gut, sowas. Ja. Das ist unglaublich, oder?
Ja, aber das sind ja dann irgendwie schon fast Interventionen durch diese Texte, oder? Die, du hast vorhin gesagt, so einen Leerraumplatz irgendwie markieren, jetzt geht's los, oder? Also so, oder jetzt kommt was, wo Platz entsteht. Wie viele Beerdigungen hast du so pro Jahr?
Zwischen 15 und 25.
Okay, also so jede dritte bis jede zweite Woche. Das ist eine Beerdigung. Und du machst das ja jetzt doch schon eine Zeit lang. Gewöhnt man sich da irgendwann jetzt nicht nur an die Beerdigung, sondern auch daran, dass halt der Tod schon eigentlich präsenter ist, als wir das normalerweise wahrnehmen. Gewöhnt man sich an den Tod?
Also über die Beerdigung, ja, also man ist sich ein bisschen bewusster, dass ständig Leute sterben. Das glaube ich schon. Das hat sich bei mir schon so eingeschlichen, wenn ich manchmal Leute höre über ihre Lebenspläne. So, es fällt mir besonders auf mit Menschen aus der Babyboomer-Generation. Ich will da nicht pauschalisieren. Ja. Also, aber ich habe manchmal so das Gefühl, also wenn ich einen 70-jährigen Babyboomer oder einen 65-jährigen Babyboomer höre, was der alles noch machen will in seinem Leben, dann kommen mir schon jedes Mal so diese Geschichten vom Herr so-und-so und von der Frau so-und-so in den Sinn, die ich in den letzten Wochen oder Monaten beerdigt habe. Ja. Und dann denke ich so, okay, jetzt müsste ich eigentlich sagen,
die Zeit reicht.
Mal schauen, ja. Schauen wir mal, ja. Also so in dem Sinne eine Awareness, ja, Death Awareness. Aber Gewöhnung, ja doch, es gibt schon eine Gewöhnung, weil man zum Beispiel auch merkt, dass gewisse, sagen wir jetzt mal, Kreise von Menschen sehr, sehr ähnliche Erfahrungen hatten. Also ich arbeite in diesem Quartier, wo ich arbeite, gibt es so einen relativ großen Anteil an Genossenschaftswohnungen. Das sind die meisten Leute, die da ihr Leben lang gewohnt haben und quasi ihr ganzes Leben lang gewohnt haben, kommen so aus staatsnahen Betrieben, so SBB, Post und so weiter. Und die haben da gearbeitet oder der Partner hat dort gearbeitet und die bleiben in diesen Wohnungen ihr ganzes Leben lang, weil es günstig ist. Und dann merkt man schon, dass diese Lebensgeschichten doch so gewisse Ähnlichkeiten haben.
Ja.
Und das hat mich schon, also das hat mich nachdenklich gemacht, weil ich ja eigentlich so von meiner Herkunft her, so ein bisschen poschi, outside Zurich, so, ja, ja so, ich mir eigentlich eher gewöhnt bin, dass jeder Mensch ein ganz einzigartiges Leben
ganz
hat.
Ganz einzigartig, oder? Und super individuell.
Und, und da habe ich so eine Gewöhnung, dass ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht dasselbe erzähle bei zwei verschiedenen Todesfällen, weil die sich so ähneln. Also,
ja.
Auch wenn das natürlich, wenn man ins Detail geht, findet man bestimmt was ganz Einzigartiges ist bei jeder Person. Aber das ist, finde ich, schon noch schwierig so.
Ja, und gerade sind ja Beerdigungen, die noch eine gewisse Öffentlichkeit haben, dann auch nicht immer der Ort, wo man jetzt diese ganz speziellen individuellen Dinge ausbreiten kann, je nachdem, was das ist, oder? Und ob das jetzt der Familie gefällt oder nicht.
Ja, es braucht so ein bisschen Charme. So, also.
Ja.
Ich versuche immer so herauszufinden, wo war diese Person charming irgendwie. Also aber quasi, nicht immer ganz
einfach. Lass sie nochmal leuchten zum Abschluss.
Wenn es möglich ist, ja. War nicht immer möglich, aber manchmal ist es möglich. Ja.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, du, das mit dem Tod, das stresst mich nicht wirklich. Ja. Ja, weil entweder kriege ich das nicht mehr mit und wenn doch, dann haben das irgendwie alle anderen auch schon geschafft. Also den Tod, das finde ich jetzt nicht so krass, aber sterben. Sterben ist irgendwie furchtbarer als der Tod. Hast du da Bilder im Kopf oder Erfahrungen gehört, wie gut das Sterben geht?
Es wird mir auch ein bisschen mulmig, so, wenn ich Ihnen diese Dinge erzählen muss, weil das ist nicht ganz so einfach. Also, ich bin kein Sterbebegleiter, so klassisch. Ja. Ich mache das nicht so häufig. Wenn ich Menschen besuche, die im Sterben liegen, ich habe so zwei Erfahrungen, von denen ich erzählen kann. Vielleicht macht es dann Sinn, dass ich die, aber ich weiß auch nicht so. Eine Frau, die da liegt, hochbetagt, und die ist dann irgendwie so in einer Art Delirium, ja. Das sind Sterbende häufig, also ich bin da nicht, ich weiß jetzt nicht, ob Kübler-Ross eher recht hat oder irgendein Mediziner. Und dann, sagt sie einfach so ganz leise, so, ich habe Angst, ja, so quasi, ja. Ganz leise, ich habe Angst. Mhm. Ja. Die sagt nicht viel mehr, sie hat auch keinen Zusammenhang mehr in dem, was sie sagt, aber sie hat Angst. Und dann, ja gut, also man versucht irgendwie so die Hände zu greifen. Mehr traue ich mir jetzt als Mann gegenüber Frau auch nicht zu. Ist ein bisschen schwierig so in der Seelsorge, finde ich. Und irgendwie so ein bisschen einfach da zu sein. Und man hat so den Eindruck, die ist wirklich in der Angst drin. Mhm. So. Die hat wirklich Angst. Die weiß nicht so genau, also ich weiß auch nicht, die hat einfach einen richtigen Angstzustand so drin. Agitiert und so angespannt. Ja. Und also da kannst du dich fast nicht mehr lösen davon. Ja. Also ich bin dann, ich glaube, eine halbe Stunde oder so einfach, ohne was zu sagen, irgendwie da gestanden und habe so, ja, dieses mitbekommen. Ja. Also für mich war das irgendwie heavy, weil du weißt ja nicht ganz genau, was bei dir vorgeht, weil ich es auch nicht mehr so gut ausdrücken kann, aber irgendwie ist da was unglaublich anspannend. Ja.
Und diese Verkrampfung, die kriegst du dann natürlich mit.
Ja, das spürst du halt in der Hand und so im Zittern. Ja. Das andere ist so eine Begegnung mit einer älteren Dame. Die hat dann vor dem Tod, viele ältere Menschen, die machen dann so ein Sterbefasten quasi. Die hören auf zu essen langsam, die verabschieden sich so quasi schon mal so von dem und dann so. Und die war so in diesem Zustand. Ich habe die noch zweimal besucht und die hatte ein Lächeln drauf, das habe ich noch nie gesehen.
Ja. Ja.
Die ist unglaublich abgemagert, ich habe das vorher schon gekannt, die ist richtig eingegangen. Ja. Und dann hat sie so, ja, schön, dass Sie da sind. Also so ein quasi Kaffeekränzchen-Gespräch mit ihr an ihrem letzten Lebenstag.
Ja. Krass, ja.
So. Und die ist offenbar einfach dann nachher einfach hat sich hingelegt und ist irgendwie
wow.
War weg, ja. Also,
ja.
Das war schon, das ist auch berührend irgendwie, weil du weißt, die weiß ganz genau, was abgeht.
Ne? Ja, ja.
Es ist nicht so, dass die irgendwie sich selber belügt. Also das hatte ich nicht den Eindruck. Die fühlt sich wirklich wohl. Jetzt ja. Ich finde es auch schön, dass ich nochmal komme. So. Ja. Also, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, dass man das so miteinander vergleicht, weil das klingt ja fast so ein bisschen so, wie wenn es Menschen gäbe, die wirklich, wirklich übelst in ganz schwierigen Gefühlen sterben und andere, die sich quasi so so lächelnd rausschleichen. Ja.
Ich kann mir das aber schon vorstellen, weil das ist ja irgendwie ein bisschen wie im Leben sonst, oder? Gibt ja Menschen, die stellen sich irgendwie neuem, natürlich ist man nur einmal tot, aber jetzt Teile des Sterbeprozesses, waren jetzt normale Menschen ja nicht mehrmals im Leben. und das heißt, es ist ja irgendwie wie der Umgang mit etwas, das jetzt neu ist und komplett existenziell, was da passiert. Okay. Also deswegen kann ich mir ja schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendwie gelassener auf so etwas reagieren. Mhm. Wie sie das vielleicht auch in ihrem Leben sonst tun und vielleicht hat sich das auch da bewährt. Mhm. Und andere, die das vielleicht, ich will jetzt da, also was ich auf keinen Fall sagen will, ist quasi so wie, ja, also wer gut gelebt hat, stirbt schön. Das meine ich gar nicht. Mhm. Ich meine mehr damit, es gibt ja Menschen, die haben ein unglaubliches Urvertrauen. Also das merkt man ja so bei Menschen, die das erste Mal Bungee-Jumping machen. Da gibt's ja solche, die springen da raus wie so ein Wildschwein und die haben überhaupt keine Sorgen. Mhm. Und andere, die stehen dann so oben und fragen dreimal, wie das genau gemessen wird mit dem Seil, oder? Und vielleicht ist das ja etwas, was sich dann so als Charakter auch nochmal in den Sterbeprozess mitnimmt.
Vielleicht.
Vielleicht. Ja, vielleicht.
Ich bin da auch... noch nie, ich habe da keinen Erfahrungswert oder sowas. Das stimmt natürlich schon. Also die Menschen waren bestimmt auch vorher schon, hatten die Schwierigkeiten oder eben waren sehr offen. Aber ja, also ich meine, es gibt auch andere Todesfälle, wo man so einen Sterbeprozess nicht miterleben kann. Oder? Also wo es einfach so schnell geht, dass man sich da gar nicht drauf vorbereiten kann. Von dem her, also über Sterben. Ich bewundere sehr Palliativpflegekräfte, auch Menschen, die wirklich so Sterbebegleitung machen, die dann so wissen, was man da machen kann, wenn jemand wirklich so in der Agonie ist. Ja. 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 Ich kenne auch Leute, die dann so, das ist da interessant, da gibt es auch dann Begleiterinnen, die ich kenne, die dann beginnen mit den Menschen übers Jenseits zu sprechen in den Zuständen. Okay. Das mache ich jetzt nicht so gerne. Weil ich bin unglaublich unerfahren und ich habe auch so das Gefühl...
Warst auch noch nie da, gell?
Ich war noch nie
oder
da,
oder weißt es nicht mehr?
Ich weiß einfach nicht, ich weiß darüber nichts, gar nichts. Ja, überhaupt nichts, oder? Und dann habe ich das mal erlebt, es war eine Kollegin dabei und die hat dann erzählt, sie hätte mit einer anderen Altersheimbewohnerin hätte sie über Menschen gesprochen, die sie jetzt sieht. Die war dann so in einem Dämmerzustand, könnte man sagen. Das ist nicht eine Agonie, also eher so einfach mal da, mal weg, mal weggedämmert und wieder da, so diese Art von Sterben. Und er hat dann mit ihr so drüber gesprochen, dass jetzt da, sehen Sie schon die Engel? Okay. Sehen Sie schon, wie Ihre Mutter Ihnen entgegenkommt? Und
so. Ich würde aber die ganze Zeit sagen, ja, damit die ruhig wird.
Ja, also ich habe da einfach Hemmungen, weil ich grundsätzlich meine Arbeit nicht so als Beruhigungspille für die Welt.
Ja, voll.
Also ich verstehe mich nicht so als Valium oder...
Ja.
Aber irgendwo macht es ja auch Sinn. Also es ist nicht völlig vermessen oder doof, sondern in dieser Situation, also entweder sagt man gar nichts, man hält jemanden oder man beginnt über Dinge zu reden, wo man keine Ahnung davon hat. Also das,
ja, logisch. Aber jetzt du, Christian, wenn du das jetzt für dich und dein Leben und Sterben und den Übergang in den Tod vorstellst. Würdest du sagen, es gibt da irgendwie, was das sinnvoll wäre, wie du dich darauf vorbereiten kannst?
Ich wüsste, glaube ich, was sehr sinnvoll wäre, aber ich...
Du hast doch keine Zeit dafür, oder
was? Ich habe noch keine Zeit dafür, oder ich zögere sehr. Ich glaube, was extrem Sinn machen würde, wäre, möglichst wenige Dinge noch zu besitzen. So, das wäre das Beste.
Okay,
krass. Nichts mehr, was mich hier hält oder irgendwie... Auch so meine eigene Biografie möglichst zu vergessen, so in den letzten Jahren. Also weil ich das einfach bewundere bei Menschen, die älter werden und eben so unglaublich gelassen sind, dass die das irgendwie gar nicht so, die müssen gar nicht sagen, was sie vorher gemacht haben. Die sind jetzt einfach da im Altersheim, die müssen auch nicht erzählen, was für eine Wohnung sie vorher hatten und von ihrem Hund, der schon verstorben ist und so. Die müssen gar nichts erzählen. Sondern die sind dann einfach da und sagen so, das ist aber schön, was ihr da macht und toll, dass die jungen Leute da auch noch nette Dinge machen und so. Also ich glaube bei Ericsson, der nennt das Generativität. Also die Menschen haben dann so unglaublich Generativität.
Ja.
Die denken, die haben ihren Lebensmittelpunkt gar nicht mehr bei sich, sondern irgendwie schon bei den nächsten Generationen.
Ja.
Und also das wäre glaube ich einfacher.
Das wäre so eine Art Loslassen, oder?
Genau. Also kurz gesagt loslassen, aber es beginnt, glaube ich, am ehesten bei eben so dieses Ego, diese Geschichte von mir loszulassen. Ja? Die meisten Menschen sagen ja loslassen, wenn sie irgendwie von einer Dreizimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung ziehen.
Ja,
loslassen.
Voll.
Aber ich denke nicht sowas. Ich denke, das ist der, was man zu tun mit eben nicht mehr jemand zu sein. Ich bin dann nicht mehr der Herr Pfarrer und so. Also Eben, ja. Ich habe auch schon Herr Pfarrer im Altersheim erlebt. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar.
Ja.
Ja, also furchtbar, Entschuldigung, das ist einfach, bei ihm war das sehr ausgeprägt, dass der mal Pfarrer war.
Ja. 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 Hey, das ist wirklich sehr interessant gewesen, das jetzt von dir zu hören. Ich möchte so mit einer ganz steilen Schlussfrage enden, bevor wir uns dann dem Apero zuwenden und vielleicht kein Leichenmahl machen, aber irgendwie, ja, vielleicht so was Ähnliches.
Mhm.
Wenn du es dir jetzt auswählen könntest, kannst du es quasi jetzt so wie bestimmen. Wie wäre das Ideal für dich? Wie würdest du gerne sterben? Wärst du gerne alleine? Wärst du gerne zu Hause oder in einem Hospiz? Oder ich weiß nicht wie. Durch einen Unfall plötzlich? In 10 Jahren? 20, 30?
Also wann würdest ich gerne du das, sterben würde?
Ja, wann und wie? Wenn du jetzt wählen könntest.
Ich würd gerne so in einer WG-ähnlichen Situation sterben.
Ohne Putzplan?
Das ist, ja, doch, mit Putzplan.
Ja.
Ich habe das eigentlich, mit Putzplan fand ich eigentlich ganz gut. Also ja. ich bin irgendwie sehr, das ist so eine meiner Fähigkeiten, dass ich das immer auf andere dann irgendwie abwälzen kann, ohne dass sie es merken.
Super, als Sterbende.
Also. Irgend so eine WG-Situation, jetzt nicht mit den Kindern, solange ich Kinder habe und Familie,
ja.
Das wäre nicht mein Wunsch. So.
Mhm.
Also sozusagen unter Erwachsenen, die Kinder sind bereits draußen und haben ihr eigenes Leben und ich habe da ein Zimmer, das mir gehört und dann verabschiede ich mich da am Tisch irgendwie beim Abendessen und gehe in mein Zimmer und dann sterbe ich.
So. Geht es schnell?
Es darf über ein paar Tage gehen. So.
Ah, okay.
Also bei mir ist, ich glaube, mein Problem ist nicht, ich habe keine Vorstellung von starken Schmerzen. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die mir fehlt. Also ich will da nicht urteilen über Menschen, die starke Schmerzen haben, aber
ja.
Ich stelle mir das eigentlich mehr so vor, so dass es so wie eine Krankheit so langsam zunimmt, unangenehm ist, aber auch irgendwo durch erträglich. So.
Ja. Ja, vielen Dank, Christian. Das war toll von dir zu hören. Weißt du, zufällig gibt es sowas wie Death Café auch in Zürich? Hast du da schon mal was gehört?
Ich meinte, dass ein paar Studierende das mal hier gemacht haben.
Ja, also das weiß ich, das war aber noch vor der Pandemie, haben die das mal hier gemacht. Aber ich habe dann nichts mehr gefunden, als ich jetzt gegoogelt habe. Und da dachte ich, also wenn es noch sowas gibt, dann wüsstest du das vielleicht.
Nee, ich kenne aber was anderes. Es gibt das Festival, das ist ein komisches Wort dafür, Festival Hallo Tod.
Hallo Tod.
Das ist hier in Zürich beheimatet und wir möchten eigentlich in Bern was Ähnliches auch aufziehen und treffen uns mal mit denen. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es das auch in Bern.
Cool.
Und hier in Zürich gibt es Hallo Tod schon wieder nächsten Frühling, glaube ich.
Nächsten Frühling geht es weiter mit Hallo Tod.
Genau.
Und dann danken wir allen, die bis jetzt dran geblieben sind. Wenn ihr uns schreiben mögt, wie das für euch ideal wäre, zu sterben, wenn man da mal muss, dann nimmt uns das sehr wunder, das lesen wir sehr gerne und das ist immer auch inspirierend, solche Bilder dann mitzukriegen von anderen Menschen. Jetzt wünschen wir aber allen gute Gesundheit, einen schönen Rest Leben, wie lange das auch immer sein mag. Und wir hören uns wieder nach 2 Wochen, dann mit Hans Joas und sprechen mit ihm über die Säkularisierungsthese und was daran nicht stimmt und worauf wir in Zukunft noch hoffen dürfen. Gute Zeit Ihnen allen. Tschüss.
Merci.